Das blaue Sofa. Live von der Frankfurter Buchmesse.
Herzlich willkommen zurück auf dem blauen Sofa auf der Buchmesse in Frankfurt. Kaum ein anderes Thema hat so viel Schaum produziert wie die Debatte um Nein heißt Nein, der Sexmob von Köln, die Debatte um Gina Lisa Losfink, kurz die Diskussion um sexuelle Gewalt, um sexualisierte Gewalt. Und in unserer Gesellschaft wird da in einer fröhlichen Hysterie drüber geschrieben und gesprochen. Und deswegen ist das Buch der Frau, die wir heute hier haben, eine wohltuende, faktische, historische und rationale Einordnung dieser politischen und populistischen Schaumdebatte. Herzlich willkommen, Mithu Sanyal.
Das werde ich auch jetzt immer zitieren. Ja.
Es ist zwar ein sehr ernstes Thema, aber Sie dürfen durchaus noch mal fröhlicher applaudieren. Herzlich willkommen, Mithu Sanyal. Aha. Ja, ich freue mich, es sind viele Menschen hier auf der Buchmesse und es hören uns ja auch viele Leute zu und sehen uns auch zu. Wie einfach war es, einen Verleger zu finden mit einem Buch, das den Titel trägt Vergewaltigung?
Na, ursprünglich hatte es ja gar nicht den Titel Vergewaltigung, sondern das V-Wort, weil ich dachte, alle haben Angst davor. Es ist tatsächlich so, mein erstes Buch hat sich ja recht gut verkauft über die Kulturgeschichte der Vulva und alle haben mir immer gesagt, ja klar, wir würden sofort mit dir ein Buch machen, aber bitte nicht über dieses Thema, weil die ja relativ realistisch eingeschätzt haben, das verkauft sich einfach nicht. Also da kann man dann irgendwie es an 8 Uni-Bibliotheken verkaufen und das war's.
Und de facto ist es aber gar nicht so. Seit es Ende August rausgekommen ist, bist du eigentlich ständig in irgendwelchen Diskussionsrunden, ständig genau. In Zeitungsinterviews, genau. Ständig auf blauen Sofis. Also es läuft ja ganz gut.
Also ich hätte ja, also meine Lieblingsverschwörungstheorie wäre ja, dass ich irgendwie Silvester in Köln organisiert habe, dass ich Gina Lisa Losfink organisiert habe, damit es dann die Veränderung des Sexualstrafrechts gibt, damit sich mein Buch doch endlich verkaufen kann.
Es ist auf jeden Fall das richtige Buch zur richtigen Zeit. Und trotzdem, du hast das gerade angesprochen, wir sagen auch du, weil wir uns schon öfter begegnet sind, das ist ein kollegiales Du, es hat mit journalistischer Nichtdistanz nichts zu tun. Also machen ja alles korrekt. Man hat immer Angst bei diesem Thema tatsächlich, was Falsches zu sagen, auch wir Journalisten, weil man auf der einen Seite das Leid von Opfern nicht verkleinern will. Man möchte auch Frauen nicht instrumentalisieren, Männer nicht diskriminieren. Es ist ein Minenfeld.
Es ist ein absolutes Minenfeld.
Und warum ist das so?
Es ging mir genauso, auch beim Schreiben, dass ich halt wirklich bei keinem anderen Thema so sehr die Schere im Kopf hatte, immer Angst hatte, wenn ich das sage, kann es so verstanden werden. Es hat ganz viele Gründe. Der eine Grund ist, dass halt jeder Diskurs, wie wir darüber reden, sich wieder gegen den davor wendet. Und wir haben so hart darum kämpfen müssen, dass halt nicht mehr nur Frauen, die irgendwie Jungfrauen sind, als potenzielle Opfer wahrgenommen werden können. Wir haben so hart drum kämpfen müssen, dass sich das Gesetz verändert hat und so weiter. Das heißt, was ich in dem Buch ja mache, ist zu sagen, okay, jetzt treten wir noch mal einen Schritt zurück und jetzt gucken wir uns auch all die Dinge an, wo wir uns nicht sicher sind. Also wir müssen ja unglaublich sicher sein, um auch politischen Wandel erreichen zu können. Und ich will sagen, okay, wir haben jetzt einen Wandel erreicht und jetzt können wir noch einmal neu darüber diskutieren. Und das geht natürlich ans Eingemachte. Und eine meiner Thesen darin, die mir sehr am Herzen liegt, ist, dass wir gerade von Opfern immer dieses Bild haben, die müssen bis ans Ende ihres Lebens traumatisiert sein und auch bitte traumatisiert bleiben. Dass ich sage, das mag so sein, das kann so sein, aber das muss nicht so sein. Mir ist es auch wichtig, dass wir Opfern die Möglichkeit geben, ihre eigene Geschichte selber zu bestimmen. Und auch das hat ja eine Geschichte, also dass ganz lange ja auch Opfer von Vergewaltigung mit ihrem weiteren Leben beweisen mussten, dass wirklich etwas passiert ist. Also dass sie wirklich etwas hatten, was ihnen geraubt werden konnte durch diese Vergewaltigung.
Nun wird es wahrscheinlich einige Vergewaltigungsopfer geben, die dann sagen, ja Moment, aber ich bin damit wirklich ein Leben lang traumatisiert. Das ist nicht nur eine körperliche Wunde, sondern vor allem eine seelische Wunde, die ich ewig mit mir rumtrage. Was entgegnest du ihnen?
Naja, also ich sage das in meinem Vorwort. Also bitte machen Sie mit diesem Buch, was Sie wollen. Irgendwie schmeißen Sie es gegen die Wand, stellen Sie Ihre Kaffeetasse drauf. Aber lassen Sie sich bitte, bitte nicht davon einreden, dass Ihre Wahrnehmung falsch ist. Weil natürlich will ich nicht sagen, jede individuelle Geschichte könnte falsch sein. Aber was ich sage ist, sie muss nicht exemplarisch für alle stehen. Ich habe vorher relativ viele Vorträge gehalten zu dem Thema dieses Buches, relativ viel auch Seminare dazu gehalten und es sind danach Leute zu mir gekommen und haben mir wirklich gesagt, mir fällt ein Stein vom Herzen, so ist es mir auch gegangen. Also, sobald ich angefangen habe, darüber zu reden, wurde ich in eine Schublade gesteckt und ich kam da nie wieder raus. Ich musste für immer darin bleiben. Eine Geschichte, die mich immer noch sehr bewegt, ist, dass eine Frau mir gesagt hat, sie ist vergewaltigt und da war die, glaube ich, so 15, 16, 17, 18. Und immer wenn sie in ihrem weiteren Leben, die ist jetzt so alt wie wir gewesen, immer wenn sie in ihrem weiteren Leben Beziehungsprobleme hatte, dann hatte sowohl sie als auch ihr jeweiliger Partner gedacht, es muss an der Vergewaltigung liegen. Deshalb hat sie jetzt Probleme halt mit Männern. Das heißt, wenn die Beziehungsprobleme hatte, dann hat sie eine neue Therapie wegen ihrer Vergewaltigung angefangen. Und dass sie meinte, toll, dieser Vortrag hat ihr halt die Möglichkeit eröffnet. Ich bitte, ich soll es auch in meinem Buch aufnehmen, irgendwie zu sagen, wir können unsere Beziehungsprobleme auch als Beziehungsprobleme lösen und wir müssen nicht alles in der Vergewaltigung als die Urgeschichte suchen.
Ist das Wort Vergewaltigung, ist das Wort an sich zu monströs, dass es unsere ganze sonstige Sprache überlagert?
Naja, also erstmal ist das ja irgendwie ein Fortschritt. Also wir haben bis 1974 Notzucht gesagt in Deutschland. Das muss man sich halt mal vorstellen. Notzucht kommt von Not, also Gewalt, und Ziehen, also Stehlen. Also der Gedanke dahinter war, dass die Ehre gestohlen wurde. Und der Gedanke war halt, dass nur eine Frau eine Geschlechtsehre hat, die in ihrem Körper verortet ist. Die Ehre des Mannes wurde im öffentlichen Raum, also auf dem Schlachtfeld oder im Beruf verhandelt. Die Ehre der Frau wurde halt in ihrem Körper verhandelt. Und wenn die ihr gestohlen wurde, dann hat sie dadurch ihren Platz in der Gesellschaft verloren. Und das war halt ein wirkliches Problem. Also das blieb dann auch bis ans Ende ihres Lebens so. Und das sind halt zum Beispiel auch so diese alten Diskurse, die immer noch Auswirkungen darauf haben, wie wir heute mit dem Thema umgehen, aber wir kennen sie nicht mehr. Und ich wollte in meinem Buch überhaupt auch erstmal sichtbar machen, worüber reden wir? Was ist das alles? Was ist das alles, was wir auch alles nicht mehr wissen?
Es sind ja Stereotype, die du ansprichst in deinem Buch. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Es gibt auf der einen Seite das machtbesessene männliche Vergewaltigungsmonster und auf der anderen Seite das potenzielle ewige Angst haben müssende Vergewaltigungsopfer, nämlich die Frau. Das sind die zwei Gegenpole, in denen viel hin und her geschwommen wird. Aber diese Stereotype aufzulösen, wie gelingt das nun?
Ich glaube, bei keinem anderen Thema halten sich Geschlechterstereotype so hartnäckig wie bei dem Thema Vergewaltigung. Also wir würden ansonsten, wenn es um Beruf geht und so, ja nie sagen, der Mann ist immer aktiv, die Frau ist immer passiv. Das sagen wir bei dem Thema Vergewaltigung aber schon. Also es sind so diese Konstrukte von Sexualität im Abendland, also der Gedanke, der Mann will immer, der Mann würde alles penetrieren, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Die Frau muss mit Schokolade und Sekt dazu überredet werden, bis sie schließlich ihm zuliebe Ja sagt. Und der Gedanke dahinter ist wirklich, die Frau hat keine eigene Sexualität, die muss vom Mann überwältigt werden, die zivilisierte Frau. Also es gibt ganz viele Frauen, die könnten überhaupt nicht vergewaltigt werden nach diesem Diskurs. Also die ganzen nicht weißen Frauen zum Beispiel galten ganz lange auch einfach als gar keine echten Vergewaltigungsopfer, weil die wollten ja immer, die waren ja hypersexualisiert. Und dieser Gedanke, dass Männer halt sowohl immer wollen, als auch irgendwie, es gibt dieses Dampfkesselmodell der männlichen Sexualität, das sozusagen explodiert, wenn er nicht häufig genug irgendwie mit Frauen Sex hat. Und ganz lange galt ja auch die Onanie als potenziell gesundheitsschädlich, das heißt irgendwie im Notfall besser vergewaltigen, als irgendwie diese ungesunde Onanie betreiben. Und das sind alles Modelle, die haben wir in Frage gestellt in Bezug auf Frauen. Also dass gesagt wird, irgendwie Frauen können ja durch Kleidung Männer, die ja jederzeit immer kurz vorm Explodieren sind, dazu bringen. Also der Minirock irgendwie, sie hat ihn nur dazu gebracht. Dagegen gibt es die Slutwalks, dagegen gibt es ganz, ganz viele Proteste. Aber das Bild, das die Männer immer wollen, das ist immer noch da. Also in Anti-Vergewaltigungs-Propaganda an Universitäten zum Beispiel wird halt gesagt, irgendwie, liebe Studenten, ihr könnt euer Begehren nicht kontrollieren, aber ihr könnt eure Handlung kontrollieren. Und der Gedanke dahinter ist ja wirklich, dass Männer jederzeit und immer wollen und
nun
können.
Nun würden wahrscheinlich einige Zuschauer jetzt auch sagen, ja, aber in unserer Beziehung zum Beispiel wird das genauso diskutiert, du willst immer und ich will nicht, also ich ist dann die Frau und der Mann will immer. Das heißt, es scheint ja, wie du selber sagst, immer noch diesen Gedanken zu geben. Männer können immer, wollen immer und Frauen müssen im Zweifel überredet werden. In vielerlei Lebenswirklichkeit spiegelt sich das wieder. Laufen die alle gegen eine Wand eigentlich?
Also es ist einfach so, das, was wir uns nicht vorstellen können, darüber reden wir nicht. Also es gibt ja, weiß ich nicht, es gibt Erektionsprobleme, warum reden wir da nicht drüber? Es gibt irgendwie Frauen, die mit ihren Männern Sex haben wollen und die können nicht, weil die wollen nicht. Warum reden wir da so viel weniger drüber? Weil es nicht in unser Weltbild passt. Es ist ja sogar so bei Pornografie, dass wir davon ausgehen, Männer sind so visuell erregbar, Frauen sind über den Kontext und über die schöne Geschichte und so. Und es gibt halt wirklich Forschungen, die anhand des Körpers einmal überprüft haben, also A, wie ist zum Beispiel Durchblutung der Geschlechtszeit oder wo gucken die Augen hin? Und bei den ganzen Forschungen kommt halt raus, dass die Frauen bei Pornos genauso auf die Geschlechtsorgane gucken wie die Männer, aber dass wir es automatisch...
Aber hinterher das Gegenteil sagen.
Ja, weil wir es automatisch rausfiltern. Also nicht, dass wir es nicht zugeben wollen, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir auch selber das glauben, was wir erfahren von der Gesellschaft.
Das heißt, es ist ein gesellschaftliches Problem, eine gesellschaftliche Debatte. Nehmen wir den aktuellen Fall Gina-Lisa Lohfink, über den viele schon ganz viel geschrieben und gesprochen haben. Ist das nun ein Fall, der uns weitergebracht hat in der gesellschaftlichen Debatte? Ich habe den Eindruck, am Ende sind dann doch wieder viele in Stereotypen verfallen und am Ende sind vor allem alle Beteiligten dieses Prozesses Opfer. Also sowohl die potenziellen Opfer als auch die potenziellen Täter, die mutmaßlichen Medien, alle am Ende können sich eigentlich nur ungläubig die Augen reiben und sagen, gut, das hat uns jetzt irgendwie gar nicht weitergebracht. Wie siehst du das?
Ich fand den Fall tatsächlich auch erschütternd, weil eigentlich sind wir wirklich weiter. Also diese Form von, in dem Fall wirklich diesen Hurenstigma, das auf Gina-Lisa Lohfink projiziert wurde. Ja, die hat ja auch schon mal Sexvideos gemacht und so weiter. Das ist eigentlich etwas, wenn wir uns die Geschichte in Deutschland angucken, es ist seltener geworden. Es gibt eine größere Sensibilisierung für Opfer. Das heißt nicht, dass alles immer toll läuft bei Prozessen, ganz im Gegenteil. Aber diese Form von unsensibler irgendwie, Haltung, auch der Richterin zum Beispiel, die ist doch sehr auf diesen Fall bezogen. Also weil sie halt so prominent ist, weil die Medien sich da so eingeklinkt haben. Ich habe natürlich
weil
auch darüber berichtet.
Auch,
weil sie sich selbst auch an die Medien gewendet hat.
Ja.
Und das ist natürlich auch immer ein Abwägen, weil wir wollen natürlich auch in dem, wie wir darüber sprechen, eine Gegenöffentlichkeit herstellen und gleichzeitig machen wir mit in diesem ganzen Medienzirkus. Und also was mich zum Beispiel schockiert hat, war, als es dann um dieses Video ging, das, wo die Richterin gesagt hat, wir gucken uns das jetzt an und sie gesagt hat, das ist mein Vergewaltigungsvideo, ich möchte nicht, dass es im Gericht gezeigt wird. Und die dann gesagt hat, ja okay, dann drehe ich halt meinen Laptop um, das muss reichen. Das ist natürlich eine Form der Rhetorik. Also es ist unvorstellbar. Ich fand bei dem Fall aber, es gab ganz viele Missverständnisse, dass ja immer gesagt wird, jetzt müssen wir klären, ob sie wirklich vergewaltigt worden ist. Nee, das ist in dem ersten Prozess geklärt worden, ob es beweisbar ist. Es war nicht beweisbar. Worum es in dem zweiten Prozess ging, war ja wirklich, ob sie bewusst gelogen hat. Und das wurde aber nie verhandelt. Also es wurde immer nur gesagt, hat sie jetzt K.O.-Tropfen bekommen oder nicht. Aber sie hat ja nie behauptet, ich bin Toxikologin, ich habe eine Blutuntersuchung gemacht, sondern sie hat gesagt, für mich hat sich das angefühlt, als wären es K.O.-Tropfen gewesen. Und auf der Ebene dann zu sagen, sie hat ja keine K.O.-Tropfen bekommen, deshalb ist sie eine Lügnerin, das fand ich tatsächlich auch juristisch schwierig.
Also was wir auf jeden Fall festhalten müssen, egal auf welcher Seite man da steht, dass der Gerichtsprozess, genauso wie im Fall Kachelmann übrigens, diese erhoffte Katharsis, die sich alle erwarten, dass am Ende jemand sagt, sie ist schuld, er ist schuld, damit ist der Fall erledigt, die bleibt aus. Das
genau.
Heißt, ein Gerichtsprozess kann uns gerade in diesen moralischen Fragen überhaupt nicht weiterhelfen. Wir bleiben quasi uneindeutig zurück hinter diesem Prozess. Wie also können wir uns helfen, damit wir, sagen wir mal, moralisch wieder auf eine Ebene kommen, wo wir auch zufriedener sind?
Also diese Katharsis kommt ja wirklich daher, dass es ursprünglich darum ging, bei einem Gerichtsprozess die Ehre wiederherzustellen. Dass das Gericht sagt, ja, ihnen ist wirklich etwas gestohlen worden. Sie hatten eine Ehre, sie waren eine ehrbare Frau und wir wissen es nicht mehr. Also wir wissen halt auch nicht mehr, dass Ehre verhandelt wird. Und deshalb ist es eigentlich, dass von einem Gerichtsprozess etwas erwartet wird, was er gar nicht leisten kann. Was aber tatsächlich so ist, ist durch die Gesetzesänderung, also dadurch, dass Nein heißt Nein gilt, ist es inzwischen so, dass gesagt werden kann, ja, das, was Ihnen passiert ist, ist in Deutschland eine Straftat. Wir als Gesellschaft stehen hinter Ihnen. Ob wir das jetzt beweisen können, ob wir es durchsetzen können, ist etwas anderes. Aber das, was Ihnen geschehen ist, ist eine Straftat. Und ich habe in meinem Buch ja auch mit Trauma-Experten gesprochen, die alle gesagt haben, alleine nur die Akzeptanz, also dass jemand sagt, ich kann das sehen, ich sehe, dass der Unrecht angetan wurde, das ist ein wichtiger Schritt auch für eine Heilung.
Nein heißt Nein ist ja auch ein Spruch, den du dir selber früher mit Kajal auf den Bauch geschrieben hast.
Und auch auf die Stirn,
und
genau.
Auch auf die Stirn.
Nicht auf die Brüste, das war noch vor Femen.
Aber trotzdem kritisierst du diesen Spruch auch.
Ich finde ihn juristisch total wichtig. Was halt das Problem ist, dahinter ist immer noch die Idee, der Mann will immer und die Frau muss nur Nein sagen. Und es geht ja bei Sexualität um etwas anderes. Es geht ja bei Sexualität darum, rauszufinden, was wollen wir überhaupt irgendwie und es auch zu kommunizieren und verhandeln zu können. Und unser Aufklärungsunterricht in Schulen ist ja immer noch ein Nein heißt Nein-Unterricht. Also das Mädchen lernt Nein zu sagen, die Jungs dann lernen, das Nein zu akzeptieren. Mhm. Und das macht mich traurig. Also ich würde halt eigentlich eher hoffen, dass Kinder oder Jugendliche Konsensunterricht bekommen, den sie auch wirklich lernen, wie können sie verhandeln, wie können sie auch während, also ich kann jetzt etwas Ja sagen und dann währenddessen merken, das läuft in eine falsche Richtung. Und es gibt ja, also ja und nein heißt ja noch gar nichts. Also von da an fängt es ja erst an. Also ab da können wir erst anfangen, überhaupt rauszufinden, wie geht's jetzt weiter.
Wenn wir über das Thema Feminismus sprechen, da laufen wir auch Gefahr, ständig in Stereotypen uns zu verfangen. Du kritisierst durchaus die feministische Bewegung, auch historisch gesehen, mit vielen Fehlern, die passiert sind. Bei dem Spruch Nein heißt Nein fängt es an, aber es geht auch um rassistische Teile der feministischen Bewegung. Was glaubst du, wo stehen wir heute? Ist der Feminismus auf einem Stand, wo du sagst, ja, damit komme ich klar?
Also erstmal, ich kritisiere natürlich die Menschen, die sich am meisten mit dem Thema beschäftigt haben. Und es ist ja eine Leistung der Feministinnen der 70er Jahre, überhaupt Aufmerksamkeit dafür hergestellt zu haben. Und deshalb ist es natürlich unfair zu sagen, sobald man, also ich habe dieses Buch geschrieben, ich werde da auch ganz viele Fehler drin gemacht haben. Also nur wenn wir etwas tun, machen wir uns überhaupt Kritik angreifbar. Es gibt viele Feminismen, es gibt ja nicht mehr einen Feminismus, aber ich habe mich ja auch, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, währenddessen und danach, ich habe mich immer als Feministin verstanden. Und natürlich ist der Feminismus eine wichtige gesellschaftliche Form und eine wichtige gesellschaftliche Macht auch und eine Kraft auch.
Du sprichst zum Beispiel über die Anti-Rape-Bewegung in Amerika, wo Afroamerikaner vor allem immer in eine Ecke gestellt wurden, was ganz klar rassistische Hintergründe hatte. Heute sprechen wir zumindest in Deutschland nicht so sehr über Afroamerikaner, sondern über den Araber, der Muslim, der sich der deutschen Frau bemächtigt.
Genau, der arabisch aussehende Mann.
Der arabisch aussehende Mann, der sich der deutschen Frau berechtigt. Also, um salopp zu sagen, das ist natürlich rassistische Kackscheiße, aber ja. Sie ist da.
Da werde ich dich jetzt zitieren, ab jetzt immer.
Wie müssen wir also damit umgehen, dass man das trennt? Also es gab ja durchaus auch namhafte Feministinnen, die in dieses Horn gestoßen haben.
Also es ist ja emotional verständlich zu sagen, irgendwie das Schlimmste, was wir uns vorstellen können, ist Vergewaltigung. Wir wollen es als Gesellschaft nicht haben, also müssen wir ja denken, es können nur andere machen. Also es ist ja ein total verständlicher Reflex. Aber es ist halt, wir müssen uns wirklich anschauen, mit nichts kann man so sehr Politik machen wie mit Vergewaltigung. Wir können Deutschland, es war unvorstellbar, dass Deutschland sich wieder an bewaffneten militärischen Aktionen beteiligen würde. Irgendwie die vergewaltigten Frauen in Jugoslawien haben es gerechtfertigt, dass wir mit dem Gefühl, wir sind die Guten, auch wieder Kriege führen konnten. Mit nichts können wir Menschen so sehr auf unsere Seite bringen. Und was jetzt wirklich diese Diskussion anging, ich glaube, was daran auffällt, ist, dass halt, wenn wir über muslimische Männer sprechen, die sexuelle Übergriffe machen, dann werden die sozusagen als eine Gruppe, also die komplette Gruppe ist so, während wenn wir über deutsche Männer, die vergewaltigen, sprechen, dann sind das Individuen. Und es ist natürlich, wir müssen es uns natürlich auch angucken, wir gucken ja nicht von außen auf, wir sind ja Teil dessen. Es gibt in unserer Gesellschaft, es gibt Vergewaltigung und wir tragen ja auch als Gesellschaft eine Mitverantwortung. Das ist ja auch das, was ich in dem Buch sage, also höhere Strafen ändern nichts an Vergewaltigung, sondern was halt wirklich Vergewaltigung verändert, ist, wenn wir eine egalitärere Gesellschaft haben. Und das sind die einzigen Studien, die gesagt haben, ja, das bringt die Zahlen wirklich radikal runter. Das heißt, also und zwar nicht nur in Bezug auf Männer und Frauen, sondern insgesamt. Und das ist natürlich sehr unbefriedigend. Also da muss man halt unglaublich viel machen, um die Gesellschaft zu verändern. Aber gleichzeitig heißt das, dass jeder kleine Schritt ein Schritt zur Vergewaltigungsprävention ist.
Du hast ja viel in diese Richtung geschrieben. Es gab ganz oft, habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie geht's jetzt weiter? Also wenn wir nochmal zu diesem Thema Opferrolle zurückkommen, also wenn wir dieses Stigma von Vergewaltigungsopfern wegnehmen wollen und auch das Stigma von, sagen wir mal, Frauen, die noch nie vergewaltigt wurden, die aber immer in Angst leben, dass sie vielleicht von einem vergewaltigungsmännlichen Monster überfallen werden, dann ist es auf der einen Seite so, dass man sagt, ja, das macht Sinn, auf der anderen Seite ist es doch de facto so, dass tatsächlich mehr Frauen Opfer von sexueller Gewalt werden?
Wir wissen es einfach nicht. Also wir haben keine absoluten Zahlen. Wir wissen, dass erst seit 1997 in Deutschland überhaupt Männer als Opfer von Vergewaltigung denkbar geworden sind. Und seitdem gab es halt überhaupt erst Anzeigen. Es gibt ganz viele Studien darüber, dass Männer, die sexuelle Gewalt überhaupt zur Sprache bringen, dass denen weniger geglaubt wird, dass... Es gibt eine ganz tolle Studie, wo zwei Tramper und zwei Autofahrer, die nehmen diese Tramper mit und dann kommt es zu einem sexuellen Übergriff und irgendwie danach werden halt Waffen in diesem Auto gefunden und einmal wird die Geschichte, es gibt so vier Kontrollgruppen, einmal wird halt erzählt, Tramper und Autofahrer waren männlich, einmal waren beide weiblich, einmal waren die Täter männlich, Opfer weiblich und einmal irgendwie Täter weiblich und Opfer männlich und den Kontrollgruppen.
Kommen Sie noch mit?
Ja, kommen Sie noch mit.
Vier Kontrollgruppen, ja.
Und den Kontrollgruppen wohl. Und es war wirklich erschreckend zu sehen, dass wenn das Opfer männlich war und die Täter weiblich in der Geschichte, das ganz oft gehört, ja, das Opfer hat es ja auch selber gewollt und es hatte wahrscheinlich auch Spaß dabei und so weiter und so weiter. Also wir wissen keine absoluten Zahlen. Ich möchte überhaupt nicht sagen, es ist 50-50 oder es gibt mehr Männer oder so, sondern was ich einfach nur sagen will, wir haben keine Ahnung darüber. Wir wissen nur den historischen Stand, bei dem wir zurzeit sind.
Und das bedeutet, dass wir damit auch nicht argumentieren dürfen?
Das bedeutet erstmal, dass wir irgendwie offen sein sollen, dass wir halt auch Verletzlichkeit bei Männern sehen sollen. Also Judith Butler, die Philosophin Judith Butler hat ja gesagt, Verletzlichkeit ist ja auch etwas, wodurch wir Empathie für andere Menschen haben können. Also dass wir unsere eigene Verletzlichkeit wahrnehmen. Und wir reden bei diesem Thema immer ganz, ganz viel über Frauen und ganz wenig über Männer. Und was ich halt nur rausgefunden habe, ist, dass an dem Punkt, an dem Männer ihre, also auch überhaupt sich anschauen können, was sind ihre Ängste, wo sind ihre Verletzlichkeiten, wo sind bei ihnen Grenzen überschritten worden, also an dem Punkt, wo sie Empathie für sich selber haben dürfen, können sie ja überhaupt erst Empathie auch für andere haben. Also das ja auch sogar freundlich auf Männer zu schauen, die, also auf die potenzielle, auf die Option, dass auch Männer Opfer sein können, ist gleichzeitig auch ein Schutz von Frauen. Also wir nehmen Frauen gar nichts weg dadurch.
Jetzt hast du mehrfach angesprochen, auch in dem Buch, dass genau das, was du eben gesagt hast, nämlich dass der Mann als der potenzielle Vergewaltiger mit diesem monströsen Wort auch stigmatisiert ist. Dieses Stigma sollte man auch von den Männern quasi auch wegnehmen. Aber wie funktioniert das dann praktisch, fragte ich mich. Also wenn man das Wort Vergewaltigung neu definiert, gibt es dann Vergewaltigung light, Vergewaltigung hart? Also es ist schwierig für mich zu verstehen, was du meinst.
Es ist schwierig. Also es ist ja einfach, wir haben ja einfach im Moment das Problem, dass ganz, ganz viele Fälle seit der Gesetzesreform, ganz, ganz viele Fälle, die vorher de facto keine Vergewaltigung waren, jetzt Vergewaltigungen sind. Das heißt, es wird ganz viele Grauzonenfälle geben, die plötzlich auch mit dazugehören.
Und schon sind noch mehr Männer potenzielle Vergewaltiger?
Schon sind noch mehr Menschen, aber wahrscheinlich noch mehr Männer potenzielle Vergewaltiger. Und das Problem ist ja einfach, dass wir irgendwie, für uns ist Vergewaltigung ja wirklich das absolut Böse, das absolut Andere. Also irgendwie, außer irgendwie Leute, die kleine Hündchen töten, irgendwie haben wir wahrscheinlich keinen, also oder natürlich Kindesmissbraucher, aber wir haben ja niemanden, der so das andere. Das heißt, wir werden bei uns selber auch überhaupt nicht wahrnehmen können, wo könnten wir sexuelle Grenzen überschreiten. Das kann ja gar nicht sein, wir wollen ja gar nicht böse sein. Ich werde in meinem Leben sexuelle Grenzen überschritten haben, du wirst in deinem Leben sexuelle Grenzen überschritten haben. Es ist ja nötig, Grenzen überschreiten, mal mitzukriegen, ach, da ist eine Grenze, um danach vorsichtiger damit umgehen zu können. Das heißt, wenn wir über Vergewaltigung reden und es halt wirklich nur als, das ist das Böse, dann können Menschen das ja auch gar nicht für sich selbst annehmen. Das heißt, auch Menschen, die im Gefängnis sitzen wegen Vergewaltigung, werden ja im Leben nicht sagen, ja, ich bin ein Vergewaltiger, sondern die sagen tatsächlich, na, bei mir war es anders, bei mir war das ein anderer Fall. Und ich glaube, wenn wir einfach ein wenig weniger hysterisch drüber sprechen, wenn wir sagen, ja, das ist keine Identität, Vergewaltiger ist keine Identität, es ist ein Verbrechen. Das ist eine Handlung, das ist eine Tat, die Menschen begangen haben. Das können sie lernen, sie können was anders machen, dass das schon etwas bewegen würde. Und ich fände es wirklich spannend, über diese ganzen Grauzonenfälle auch zu sprechen. Weil irgendwie, das sind ja die Fälle, wo wir am ehesten etwas bewegen können. Weil mir geht es in meinem Buch ja um Prävention. Also mir geht es ja überhaupt nicht darum, wer ist jetzt irgendwie wirklich böse und das nochmal neu, die Karten nochmal neu zu mischen. Sondern mir geht es ja wirklich darum, wo können wir mit Prävention anfangen und wo können wir ansetzen? Und das ist halt gerade bei diesen Grauzonenfällen. Und das ist nicht nur, also ganz viel von dem, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass das, wie wir sozialisiert werden, wie wir sozusagen lernen. Also ich habe wirklich gelernt, irgendwie, du kannst, also es ist das Schlimmste, was dir passieren kann, aber du kannst dich sowieso nicht wehren. Das heißt, ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, mir ist das passiert, ich war erstarrt, ich konnte mich nicht wehren. Wenn mir meine Jacke geklaut worden wäre, hätte ich denen sofort eins auf die Schnauze gegeben. Aber also auch überhaupt irgendwie anzufangen, uns zu ermächtigen, weil es ist, es gibt Studien darüber zum Beispiel, dass bei Vergewaltigung, es ist eben nicht so, dass irgendwie Penisse Waffen sind, die immer aufrecht sind, sondern dass irgendwie zum Beispiel Erektionsstörungen bei Vergewaltigung viel häufiger auftauchen als bei konsensuellem Sex. Natürlich. Also das ist gar nicht, menschliche Körper wollen gar nicht in erster Linie vergewaltigen. Also es ist halt auch so ein menschenfreundlicher Erkenntnis. Es ist nicht so schwarz-weiß.
Es ist nicht schwarz-weiß. Jetzt haben wir diese Sexualstrafrechtsreform gehabt, gerade vor kurzem, die du auch begrüßt, die viele andere auch begrüßen. Wie ist nun dein Ausblick? Das ist die letzte Frage, weil wir nur noch 2 Minuten Zeit haben oder so ähnlich. Oder eine. Also wie ist dein Ausblick? Gehst du jetzt hoffnungsfroh ins nächste Jahr und glaubst, wir sind einen Schritt weitergekommen, oder denkst du dir, Pessimismus?
Ich bin immer hoffnungsfroh. Bei dem Sexualstrafrecht ist es tatsächlich, dass es mich erschreckt, wie sich da so rassistische Menschenbilder aber noch reingeschummelt haben. Also der Gedanke, es ist inzwischen so, dass Grabschen ein Sexualstraftatbestandteil ist und dass wir sagen, Menschen, die Sexualverbrechen begehen, wo zum Beispiel auch Grabschen zugehört, sollen jetzt schneller abgeschoben werden. Da geht es um Verhältnismäßigkeit. Das ist
eine Vermischung von unterschiedlichsten Themen.
Ja. Also genau, und irgendwie dieses irgendwie Übergriffe aus Gruppen heraus, wo Gruppen nicht mehr juristisch definiert werden, das macht mir Angst um unseren Rechtsstaat natürlich. Aber grundsätzlich, ja, es bewegt sich total viel, natürlich.
Es bewegt sich viel, du bewegst auch sehr, sehr viel. Ganz herzlichen Dank. Mithu Sanyal. Großer Applaus, und ich kann Ihnen das Buch wirklich ans Herz legen. Man redet ganz anders. Hier geht's jetzt weiter auf dem blauen Sofa bei Deutschlandradio Kultur im Internet, dasblauesofa.de, buchmesse.zdf.de mit Erika Pluha im Gespräch mit Christine Westermann. Da können Sie sich drauf freuen. Bis gleich.